Ich darf uns alle begrüßen mit einem Gedanken aus einem Lied, was mich immer wieder sehr anspricht und Freude bereitet. Lass du uns jetzt stille werden und nur auf deine Stimme hören, unser Herr und unser Gott. Amen. Das heutige Thema, wo ich mich beschäftigen habe dürfen und was ja jeder immer wieder beschäftigt, da bin ich überzeugt, das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen. Das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen. Das große Gericht Gottes über die Welt oder auch als jüngstes Gericht oder Weltgericht bekannt. Es ist ein göttliches Gericht über alle Menschen nach dem Tod und am Ende der Zeit, bei dem Gerechtigkeit geschaffen wird. Die gegenwärtige Welt vergeht und eine neue Schöpfung, das tausendjährige Reich unter Gottes Herrschaft beginnt. Und niemand, absolut niemand, kommt dem aus. Am Anfang, zu dem ersten Punkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe, mit dem ich auch beginnen möchte, habe ich genannt, kein Mensch ist von Natur aus bereit, Buße zu tun. Kein Mensch ist von Natur aus bereit, Buße zu tun. Ich darf da hingehend jetzt ein paar Verse vorlesen aus dem Römer, aus dem zweiten Kapitel. Um uns das näher zu führen. Warum, wieso, weshalb? Einige werden diese Verse sicherlich kennen, werden sie schon oft gelesen haben. Aber das sind für die Grundlage einmal sehr wichtig. Also kein Mensch ist von Natur aus bereit, Buße zu tun. Römer 2, die Verse 1 bis 11. Und da steht auch mal drüber, auf das bin ich dann gekommen, die Überschrift, das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen. Warum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest? Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch den Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ich möchte dazu noch zu Vers 8 sagen, der Wahrheit ungehorsam sind, hast da oder sich weigern, bewusst weigern, der Wahrheit zu glauben. Und Griechen bezeichnet der Apostel Paulus die Heiden. Buße ist ein Wort, das nicht einfach ist. Man kann es nehmen und wegwischen. Aber Buße, sie besagt, dass Menschen aus eigener Kraft nicht zur Umkehr fähig sind. Und das muss man mal zugeben wollen, sich eingestehen. Sondern einzig und allein nur Gottes Gnade es möglich macht, da der Mensch geistlich tot ist. Und alle, wie wir sitzen, die in Herrn Jesus Christus nachfolgen, die wiedergeboren sind, die Kinder Gottes sind, haben das erleben dürfen. Und wir neigen alle sehr schnell dazu, dass man das wieder vergisst. Buße oder Umkehr wird als tiefer Sinneswandel verstanden, der nur von Gott allein gewirkt wird. Welch größeres, großes Gnadengeschenk haben wir erleben dürfen. Nicht nur aus Bedauern, aus Reue. Das sagt mir oft, das bedauere ich, das reut mich, dass ich das gemacht habe. Sondern als eine bewusste Abwendung vom alten Leben. Bewusste Abwendung hin zu Jesus Christus und Gott. Wie zeigt sich das? Das zeigt sich in einer veränderten Lebenshaltung allgemein. Die nicht gleich da ist, von heute auf morgen, die Jahre braucht, manchmal länger, manchmal weniger lang. Wir kennen es alle. Wir gingen alle in die Lebensschule Jesu und wir haben das mehr oder minder hinter uns und sind dann wieder drinnen, sage ich. Es gibt kein Erlerntes, dass man sagt, jetzt habe ich es, jetzt passt. Es ist einzig und allein Gottes Gnade, bei dem die Augen geöffnet werden und die Umkehr ermöglicht, um bei ihm Vergebung zu finden. Er schafft es, aber er lässt es zu und macht es. Buße ist eine klare Entscheidung gegen das alte Ich, das uns alle bestimmt, der Hochmut und der Stolz. Der kommt immer wieder vierer, wir wissen, wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind, was uns die Jahre und Jahrzehnte beeinflusst hat. Aber ein bewusstes dagegen, gegen das alte Ich und für Jesus Christus. Das ist wichtig. Buße ist Erkenntnis und Bekenntnis. Man erkennt seine Missetat, seine Sünden an und verbirgt sie nicht. Wie es David im Psalm 51 beschreibt. Und da schlagen wir zusammen. Das Alte Testament, Psalm 51 auf. Der König David ist dorthin gekommen, auch wie der Prophet Nathan zu ihm gekommen ist, weil er zu Bathseba eingegangen ist, was er nicht tun hätte dürfen. Darauf sagt er, wie er das erkannt hat, dass er gefleht hat, dass seine Übertretungen vergeben wird durch Gottes großer Barmherzigkeit. Vers 4 bis Vers 6. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Man merkt und sieht und darf das lesen, welche große Auswirkung eine Buße hat. Wir wissen es aus dem eigenen Leben auch. Das ist, wie wenn man, ich sage es jetzt so einfach, völlig reingewaschen ist, 90 Grad Programm in der Waschmaschine und das ist kein Fleckerl. Der aktuelle Zustand dann. Man kann richtig durchatmen, sage ich, und man ist frei. Ein Los, der Druck ist weg. Wie ich schon gesagt habe, das hebräische Wort für Buße bedeutet übersetzt Umkehr. Unter den ersten Christen, den Urchristen, wurde Buße gleichbedeutend mit der bewussten Annahme des Evangeliums. Und Alfred Christlieb, ein geschätzter Mann Gottes, der schon lange daheim ist beim Herrn, hat einmal gesagt, der Weg der Buße ist für alle Menschen der Weg zu Gott. Er führt nur über die Buße. Evangelium, darf ich dazu noch sagen, weil das auch vorhin ist, das Wort. Evangelium ist die Heilbotschaft, die gute Botschaft von der Rettung des verlorenen Menschen durch Jesus Christus. Und wir können das nachlesen auch, wie der Herr Jesus selber sagt. In Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und in Johannes 14, Vers 6 sagt der Herr Jesus, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und es bleibt keinen Menschen erspart, dass er das erkennen darf und dass es nur der einzig alleine Weg ist. Der nächste Punkt, den ich niedergeschrieben habe, weil ich mir Gedanken machen habe dürfen, ist auch wieder im Römer drinnen. Und da wird drüber geschrieben, kein Mensch ist vor Gott gerecht. Und da dürfen wir aufschlagen in Römer, Kapitel 3, und dort von Vers 10 bis Vers 18. Ich lese deshalb die vielen Verse vor, dass man alles den Zusammenhang hat. Weil wenn da einer ausgerissen wird, sage ich, dann ist immer wichtig vorher und nachher. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Die Heiligkeit möchte ich da ansprechen, Gottes. Heiligkeit zu Gott gehören. Geschieden von allem Unreinen, wesensmäßig rein. Gott ist heilig. Der Mensch dagegen ist sündhaft und unheilig. Jeder Mensch ist vor Gott ein rettungslos verlorener Sünder. Und dazu steht zwei Bibelverse wieder. Jesaja 6, Vers 3. Diese große Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes wird da wiedergegeben in diesen Versen. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8, können wir lesen, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Ein wichtiger Aspekt ist immer wieder, den wir uns fragen sollten, den sich jetzt normalerweise jeder Mensch fragen sollte, über den wir wirklich nachdenken müssten oder uns die Zeit nehmen, wenn wir uns mit der Person Gottes beschäftigen, ist die Frage für mich immer wieder, was hält mich davon ab, Zeit mit Gott zu verbringen? Und wir wissen alle, wir haben für alles genügend Zeit. Da braucht man keiner sagen, zu mir du da nicht, weil das taugt mir, das tut mir gut. Und wir wissen alle, wenn es einmal heißt, setz dich hin und lese einmal wirklich in deiner Bibel, fang auch irgendwo, sag jetzt Johannesbrief oder im Alten Testament, im ersten Mose, dann hörst meistens nach den ersten paar Versen oder nach dem ersten Kapitel bist du schon müde. Und da drinnen liegt viel Segen und viel Offenbarung. Was hält mich davon ab, Zeit mit Gott zu verbringen? Denk einmal wirklich in deinem Herzen ernsthaft darüber nach, was dich davon abhält, deine Zeit für Gott zu verwenden. Was hält mich, uns am ersten von regelmäßiger Zeit mit Gott ab? Immer da mal hingeschrieben. Er steht in meinem Leben nicht an erster Stelle. Aber wenn ich es oft sage und sage, der Herr Jesus, der ist an erster Stelle, ist denn nicht so. Aber das zeigt sich dann wirklich, wie viel Zeit habe ich in den 192 Stunden, ich sage immer von Sonntag zu Sonntag, zum ersten Tag, wirklich verbracht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kommt dann oft da immer wieder. Oder es langweilt mich, es ist keine echte Gottesfurcht in mir. Oder es ist bewusste Sünde in meinem Leben. Oder ich sehe nicht die Notwendigkeit dazu. Warum soll ich das tun immer? Überspitzt durch Bibel lesen und schauen. Ich muss ja bei Arbeit auch für was anderes. Ich bin zu beschäftigt und habe dafür keine Zeit, kommt oft davor. Weiß ich, wie das geht. Oder ich glaube Gottes Wort nicht, was in der Bibel steht. Man darf nicht alles so sehen, habe ich schon gehört. Und es ist nicht alles richtig niedergeschrieben. Da drinnen ist jede Antwort drinnen. Jede. Und wenn es das nicht passt, dann sag es einfach in Herrn Jesus und sag, hilf mir, ich sehe mich da nicht aus, aber du wirst mir das sagen. Und das kannst du sicher sein, das verspreche ich dir. Er wird so darauf antworten, dass du es verstehst. Dabei vergessen wir alle immer wieder, ausnahmslos, wo bleibt meine Ehrfurcht vor dem dreiheiligen, allmächtigen, heiligen Schöpfergott? Wir wissen oft gar nicht, uns ist gar nicht bewusst, mit wem wir es dort zu tun haben. Und das ist in der Welt draußen gang und gäbe. Gottes Furcht ist das ehrfürchtige Bewusstsein seiner Heiligkeit und die Allmacht Gottes. Die Scheu davon auf zu uns, Gott zu widerhandeln. Die rechte Verehrung Gottes. Und wir wissen, ich sage bewusst, wir sündigen oft, obwohl ich weiß, das darfst du nicht tun, hallo, was tust du da? Ja, das ist ja schlimm. Das ist nur eine Notsituation. Und dann gibt es viele, viele andere Dinge. Diejenigen, die wirklich unseren heiligen Vater, allmächtigen Gott, durch Jesus Christus kennen, durch sein Wort, zittern vor ihm nicht vor Angst oder Schrecken, sondern weil sie von seiner Liebe ergriffen sind. Und seine Liebe ist wirklich groß. Und da könnten wir genügend alle miteinander da, was wir sitzen, erzählen. Wir singen oft, sehr oft dieses Lied, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Das ist eins zum Beispiel ein Lied, wo ich sage, jedes Lied ist ein Gebet und man hat oft Federn vor was und Angst. Wir sind Menschen, wir sind fleischlich und Da brauchen wir uns nichts vorspielen. Aber er kennt uns eh, er weiß eh, was wir brauchen. Und wie wir es meinen auch und wie wir es leben. Ehrfurcht vor Gott heißt aber auch, er sieht, er kennt, er weiß alles über dich und ich lebe in Gehorsam vor ihm. Und Gehorsam, dieses Wort allein, da stellt sich oft sämtliche Haare auf, weil Gehorsam, weiß nicht, wer gern Gehorsam immer ist. Trotzdem ist es aber die eigene Schuld jedes Menschen, dass er ewig verloren geht, da er die angebotene Gnade Gottes verschmäht hat. Und vergessen wir alle miteinander nicht, alle müssen Stellung dazu nehmen, entweder ewiges Leben, Errettung oder den ewigen Tod wählen, die Hölle. Es gibt kein Fegefeuer, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur das eine. Nächsten Punkt, den ich mir Gedanken gemacht habe über dieses Thema, das mich schon lange beschäftigt und immer wieder beschäftigt, weil man tagtäglich damit konfrontiert wird. Man darf nie vergessen, da sagt man immer, ja, draußen, ja, da muss ich evangelisieren, da muss ich was sagen. Und selber vergisst, was du eigentlich für die großen Sündenlasten und Sündennöte hast. Durch Glauben an Jesus Christus bekommt der verlorene Mensch die geschenkte Gnade von Gott. Habe ich den nächsten Punkt genannt. Und jetzt lese ich noch einmal das, was ich eingangs schon gelesen habe, noch einmal vor, wieder im Römer drinnen. Römer 3, die Verse 22, 23 und 24. Da steht auch wieder um die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Vor Gott haben sollten heißt nichts anderes. Der sündige Mensch hat die Herrlichkeit, die ihm Gott als sein Geschöpf und Ebenbild gegeben hat, könnt ihr nachlesen in 1. Mose 1, 26, verloren und verfehlt. Und durch seine Gnade, was heißt das? Wer an Jesus Christus glaubt, wer diese Wiedergeburt hinter sich hat, sage ich, der das von Herzen angenommen hat, wird gerecht gemacht, und gerecht gesprochen, ohne eigenen Verdienst. Den haben wir nicht. Das kennen wir nicht. Warum? Aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers des Sohnes Gottes am Kreuz auf Golgatha. Vor 14 Tagen haben wir diesen Auferstehungstag gedacht. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe erwiesenes Handeln Gottes. So sehr liebt uns unser Vater. So sehr liebt Gott jeden Menschen. Und Erlösung, die in Jesus Christus ist, heißt, oder soll verstehen werden damit, bezeichnet den Loskauf eines sündigen Menschen von seiner Schuld und Sünde. Durch das stellvertretend hingegebene Leben und Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Und Gnade ist die unverdiente freiwillige Zuwendung Gottes für jeden Menschen, für jeden sündigen Menschen. Und das mag keiner hören, wenn du sagst, du bist der Sünder. Und das ist einzig und allein diese große Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dass wir da sitzen dürfen und dass wir das lesen dürfen und verstehen dürfen. Und Epheser 2, 8 und Epheser 2, 9 sagt Folgendes, bestätigt es, was ich euch da jetzt sagen habe dürfen. Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und wir wissen, wie schnell wir da waren. Boah, da habe ich gut gekriegt, ich habe das nicht gemacht und das. Hört man heute draußen, ich habe einen Bumm gebracht, ich habe nichts gestohlen. Ich habe meine Frau nicht betrogen, ich habe meinen Mann nicht betrogen. Ich zahle meine Kirchensteuer oder ich zahle das und das. Ich war dort und dort. Ich war schon so viel Bürgerreisen, ich bin schon, weiß nicht wie viele hunderte Kilometer Pilgerweg gegangen und so weiter und so fort. Einzig und allein durch Jesus Christus hat Gott die Schuld der Menschen getilgt vor jedem Einzelnen. Sodass sie durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha und seine Auferstehung nach dem dritten Tag, haben wir am letzten Sonntag gedacht, Auferstehungstag, ewiges Leben haben können. Können. Nicht durch das Halten des Gesetzes oder irgendwelcher guten Taten. Pilgerreise, keine Hostie, keine Maria, kein Weihwasser, keine Bäumkerzeln, nichts. Das einzig und allein nur Jesus Christus. Den musst du annehmen und du musst deine Sünden bekennen. Klingt einfach, aber betet drum, jeder, er wird antworten. An suchenden Menschen, an bitternden Menschen, auch für uns immer wieder, weist Gott, der Herr Jesus, nicht zurück. Und durch die rettende und vergebende Liebe Gottes, die durch Jesus Christus jedem verlorenen Menschen zugänglich gemacht wird, ist es was Wunderbares. Das ist das größte Geschenk, was du jemals kriegen kannst und wirst. Und jeder sündige, verlorene Mensch, das muss man auch zugeben, dass ich verloren bin, muss sich ganz einfach im Glauben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Und Glaube ist die menschliche Antwort, die von Gott geschenkte Gnade anzunehmen. Es ist eine Haltung des Herzens, das auch Gott macht und schafft in dir, die zu Taten der Liebe und des Gehorsams Gott gegenüber führt. Und da gibt es einen wunderbaren Vers, den kennt ihr immer wieder, wenn jemand einen Rot betreibt, was weitergibt, immer wieder geben. Es steht im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welchen ihn suchen. Zu beten ganz einfach, Jesus Christus, ich suche dich, bitte lass dich finden. Und dann wird es geschehen, was wir da heute hören haben dürfen. Der nächste Punkt. Also genau das möchte ich noch dazu sagen, wenn du diese Gnade Gottes erlebt hast, wenn du ein Kind Gottes bist, ein wiedergeborener Christ, hast es für die aber nicht die Erlaubnis zum Sündigen. Weil ich habe schon Gespräche gehabt, was dann geheißen hat, ja, das nimmt man nicht so einfach, da gehe ich halt wieder hin und bereinigt es, das ist richtig, dass er vergibt, aber man muss auch vorsichtig sein, wenn sich was ständig wiederholt. Da stimmt was nicht. Der nächste Punkt, den ich dann niedergeschrieben habe, war, wir werden uns alle, die vor Jesus Christus alle, absolut alle vor Jesus Christus als unseren großen Richter verantworten müssen. Gott hat Jesus Christus das Gericht übergeben. Zweiter Korinther 5, 9 und der Vers 10 sagt Folgendes aus. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Eins müssen wir uns alle auf ins Herz schreiben lassen und angewöhnen, es ist nicht einfach. Auf die Anerkennung deiner Mitmenschen musst du nicht sehen, als sei es eine Belohnung deiner Tätigkeit. Denn wir wissen, es ist sehr, sehr oft, wirst du genau das Gegenteil feststellen. Du wirst nicht finden, dass deine besten Taten missverstanden werden. Du wirst nicht finden, dass deine Beweggründe übel gedeutet werden. Wenn du deine Belohnung hier sehen willst, kann ich da nur das Wort des Apostel Paulus zurufen aus 1. Korinther 15, 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Der Satz unterstreicht, dass die Hoffnung der wiedergeborenen Christenkinder Gottes auf Jesus Christus ihre Erfüllung erst in der Zukunft findet. Ohne diese Hoffnung wäre das Leben für Jünger Jesu, die viel entbehren müssen, tatsächlich elend. Wir wissen das. Wir gingen diesem Ziel entgegen. Wir wissen, dass auf uns oben, ich sage immer, das Preisgericht wartet. Aber wir müssen viel entbehren. Und es gibt ein wunderbares Buch, was ich gerade lese, von heimgegangenen Bruder Martin Modersohn, denn sein Sohn das Buch hat dann geschrieben, über den Abraham, was sich da gespielt hat beim Abraham. Warum er das gemacht hat, wieso er das machen hat müssen. Was der entbehren hat müssen. Und Nachfolge Jesu hat immer mit Entbehrung zu tun, in jeglicher Form. Wiedergeborene Christen, wir wissen das, Kinder Gottes, die wirklich auf ihren Herrn Jesus Christus bewusst hoffen, der ihm wirklich treu nachfolgen, müssen Verzicht, Ablehnung, Neid und Leiden in dieser Welt ertragen. Bis wir heimgehen, bis wir angerufen werden. Und das sagt auch Gottes Wort, dass wir durch viel Trübsal durchgehen müssen. Und Johannes 15, 19 und 15, 20. Ich sage immer, das ist die Reben, Weinstock und Reben. Und dann kommt der Hass, was auch beschrieben wird, der ganze, der Welt gegen die Jünger, die Ankündigungen von Verfolgungen, dass man es nicht leicht hat, da sagt Gott das Wort Folgendes. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt das ihre lieb. Da hättet ihr kein Problem damit. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das Eure argwöhnisch Acht haben. Es ist eine starke Warnung unseres Herrn Jesus Christus im Neuen Testament, die auf die Verfolgung der wahren wiedergeborenen Christen, Kinder Gottes, hinweist. Warum? Weil wir Jesus Christus nachfolgen. Es wird uns nicht erspart bleiben. In welcher Form, jeglicher Form. Es wird sie weisen. Aber all dieses Leid und diese Schwierigkeiten sind nicht das Ende der Geschichte. Die wahre Belohnung, wenn ich so nennen darf, kommt von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Von ihm ganz persönlich nach dem Tod. Nicht durch menschliche Anerkennung hier und jetzt. Wir sind unterwegs. Wir sind in den Fußspuren Jesus drinnen. Wir sind auf diesem schmalen Pfad, der nicht einfach ist, der nicht angenehm ist, der sehr schwierig ist. Weil auf der Seite ist der Brade, das ist so, wie wenn du auf der Autobahn fährst, ich sage immer, und dann siehst du, dass du abbiegen kannst. Das geht ganz schnell, weil, oh je, das ist so schön. Ma, genau, da drüben auf, wie komme ich dann, und, da fahre ich ab. Und schon bist du verfahren, oder hast einen großen Enttäuschung. Und in diesen schmalen Pfad gingen nicht viele. Das sind sehr wenige. Und deshalb ist das eins der Gebete immer wieder, dass ich mitnehme, mit drinnen habe in mein Herzen, bitte halt uns fest, halt mich fest in deine Fußspuren, dass ich auf diesem schmalen Pfad bleibe und dass ich das sehen darf, was ich glaube, Papa, dir in der Herrlichkeit und der Härte. Der Lust nicht allein. Es passiert wieder, dass du rausrennst, da bist du halt wieder mal unterwegs, wo draußen, und dann durch Buße kommst wieder retour, wenn du drauf kommst, was los ist, durch den Heiligen Geist, der spricht und sagt, das passt nicht, was du machst, was tust du draußen. Also, sie kommt, diese große Belohnung, dieser Siegeskranz, der kommt, der Vollendung des Laufes. Daheim in der Heimat, wo unser Bürgerrecht ist und wo unsere schönen, schönen Wohnungen hergerichtet sind. Und zur Ewigkeit darf ich sagen, heißt nichts anderes. Im Gegensatz zu der begrenzten, vergänglichen Zeit dieser Schöpfung kommt der überzeitlich unvergängliche Zustand. Ewig. Ewig. Und da fehlt halt oft die Geduld. Da fehlt halt oft das drunten Einstein. Und ich habe jetzt gelesen, es ist sehr einfach, wenn man Sonntag zusammensitzt und jeder preist, betet und singt den Herrn an, schwer wird's unter der Woche und stehst unter dem Kreuz mit deinen Geschwistern, schwer wird's unter der Woche, wenn du dann allein auf einmal bist und du stehst mit Herrn Jesus allein unter dem Kreuz. Aber das, und da geht auch jeder selbst durch. Und Johannes 11,25 sagt dann ein paar Kapitel vor, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und jetzt kommt die Frage, glaubst du das? Und das war bei der Auferweckung des toten Lazarus, das war ein Freund von Herrn Jesus, wo der Herr Jesus gerührt hat. Und man sieht, der Herr Jesus war ganz Mensch, er war aber sündenlos, aber er hat so empfunden wie mir, ganz gleich. Der hat Schmerzen gehabt am Maß, am Schloss, am Kreuz, der hat Tränen gehabt, der war bei einer Hochzeit eingeladen. Der hat genauso viel gehabt, was er am Grund gehabt hat und nicht mehr, der hat nichts gehabt, was er Haupthing hat legen können. Der hat gefroren, der ist angefochten worden, 40 Tage nichts zum Essen, der hat alles. Deshalb sage ich oft, Jesus, du weißt, wie es mir geht, du kennst alles, was ich brauche. Und dann die Frage immer wieder, die ich dann dazu gekriegt habe, der Bruder Georg Zeller sehr gut niedergeschrieben hat. geht die Wiedergeburt dem Glauben voraus. Die Wiedergeburt, hat er geschrieben, ist die souveräne Akt, der souveräne Akt, die Gnade Gottes, durch den, der dem glaubenden Sünder sein eigenes Leben und Wesen zuteil werden lässt. Johannes 1, 12 bis 13 und Titus 3, 5. Die erste Geburt des Menschen ist eine natürliche, die zweite eine geistliche und übernatürliche. Durch die erste Geburt wird der Mensch Teil der gefallenen Menschheit, durch die zweite wird er Teil des erlösten Gottesvolkes. Mit der ersten Geburt erhält er eine verdorbene Natur, Epheser 2, 3. Mit der zweiten wird er Teilhaber der göttlichen Natur, 2. Petrus 1, 4. In dem Augenblick, in dem ein Mensch wiedergeboren wird, erhält er ein neues Leben. Johannes 6, 47 und 1. Johannes 5, 12. Und eine neue Stellung als Kind Gottes. Johannes 1, 12 und 1. Johannes 3, 1 bis 2. Kurz, er ist eine neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5, 17. Die Bibel lehrt ganz klar, in Johannes 6, 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Der Sünder in seinem hilflosen und hoffnungslosen Zustand wird aufgefordert, zum Herrn Jesus Christus aufzublicken und zu leben. Johannes 3, 14 bis 16 und 4. Mose 21. Wir singen immer wieder, wer Jesum am Kreuz im Glauben erblickt, der wird Teil zu derselbigen Stund. Wenn jemand erneuert worden ist, hat er neues Leben aus Gott und gehört in dem Moment zur Familie Gottes. Wer zur Familie Gottes gehört, ist gerettet. Und dann hat er geschrieben, es gibt keine Wiedergeburt ohne Glauben an Jesus Christus. Bruder Georg Zeller. Die heutige Botschaft hat geheißen, das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen. Diese Botschaft, dieses Wort heute soll uns alle mahnen. Alle. Ob draußen stehend noch oder wiedergeboren. Immer wieder umzukehren, zu schauen, ob mein Leben in Ordnung ist, vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus, und mein Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten. Das ist Ehrfurcht. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 3a sagt das Wort folgendes. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und sich einmal Gedanken zu machen, hinzusetzen, was Heiligung heißt. Der Jesus hat gesagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Jeder, absolut jeder Mensch wird vor dem Richterstuhl Gottes stehen müssen. Und jeder, absolut jeder Mensch wird das Wiederkommen Jesu Christi sehen, ob er will oder nicht will. Die anderen freuen sich, sage ich immer mit meinen Worten, dass sie heimgehen dürfen, dass sie schauen. Und die anderen kommen in das große Gericht. Es kommt niemand aus. Der Schein trügt. Gott ist nicht unberührt vom Bösen in der Welt. Und wir können mittlerweile schon einige Dinge sehen, die bibelkundig sind, die in der Bibel daheim sind, die wissen, was sie da erfüllt, immer mehr. Auf Gottes Welt nur ist es schon kurz vor knapp. Und dieses Leid, das Große dieser Welt, lässt den dreimal heiligen Schöpfer Gott auch absolut nicht kalt. Deshalb der Zorn Gottes und der Zorn Jesu, der Zorn des Lammes, in der Offenbarung steht, lasten wie ein Damokelschwert unverändert über allen, die sich gegen Gott auflehnen. Und Jesaja 34, Vers 2 sagt, denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und ergrimmt über ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Bann verhängt und sie zur Schlachtung freigegeben. Und Offenbarung 6,16 sagt, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Also das gerechte Gericht Gottes ist unterwegs. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum das volle Endgericht zurückgehalten wird. Noch. Noch ist Gnadenzeit. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist, wenn diese Gnade dir zu ist, dann ist nichts mehr. Und deshalb ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, als Retter in die Welt gekommen. Und deshalb steht es jedem Menschen frei. Und wir kriegen immer wieder die Antwort und können aufschlagen aus Johannesevangelium, das 3. Kapitel. Da drinnen dürfen wir lesen, von Vers 14 weg bis Vers 18. Der Sohn Gottes ist als Retter in die Welt gekommen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Vers 16, den er jeder kennt, viele Menschen kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wäre. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und dann gibt's den nächsten Vers noch dazu, möchte ich euch auch nicht vorenthalten, wenn man wieder mal Gespräche hat oder selbst da sitzt. Es kommen genauso die Zweifel, die Anfechtungen. Jeder kennt das, jeder hat das. In Johannes 11, Vers 25 und 26, wie ich vorher schon vorgelesen habe, die Erweckung des Lazarus, aber diese Verse sind einfach die Quintessenz für mich immer wieder, wenn man Gespräche hat mit Menschen, wo man merkt, die sind wirklich suchend. Jesus Christus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Die Frage ist immer wieder, was hält dich davon ab, Gottes Angebot dankbar anzunehmen? Dein Lebenslicht brennt noch. Das heißt, du lebst, du darfst leben. Jeden Atemzug, den du machst, kriegst du von Gott. Jeden Schritt, den du gehen darfst, kriegst du von Gott. Dein Lebenslicht brennt noch, das heißt, es ist Gnadenzeit für dich. Hebräer 3,13 und 3,15 fordern uns auf, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und Vers 15, solange gesagt ist heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Darum sollten wir unser Verhältnis zu Jesus Christus immer wieder oder die ihm nicht angehören, bald klären. Und mit ihm Frieden machen, die Sünden bekennen, Buße zu tun, solange das noch möglich ist. Die darf ich jetzt was vorlesen, von Bruder Kühne, diese Woche jemand mal weitergeschickt habe. Der hat geschrieben Folgendes: Wasser reinigt und erneuert. Wenn man nach anstrengender Arbeit verschwitzt, dreckig und ermüdet ein Bad genommen hat, dann sagt man: Jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Wasser wäscht allen Schweiß und Dreck ab, belebt und erfrischt und lässt verbrauchte Kräfte wiederkehren. Gott bietet uns solches Lebenswasser an, indem wir uns reinigen, erneuern und beleben können. Unser Leben ist durch die Sünde mit Mühe und Arbeit, Fluch und Dreck, Schweiß und Tränen vermengt. Aber in seiner Liebe richtet Gott das Bad der Wiedergeburt an, lädt uns zum Baden ein, damit die Sünde abgewaschen, die Wunden geheilt, der Fluch abgenommen, die Mühe in Hoffnung verwandelt werden kann. Im Glauben an Jesus Christus bietet uns Gott ein erfrischendes Bad der Wiedergeburt an. Wer sein verfluchtes, verdrecktes, verweintes und verschwitztes Leben in die Liebe Jesu eintaucht, wird rein und neu geboren. In einer natürlichen Geburt werden wir Menschenkinder, in einer geistlichen Geburt werden wir Gotteskinder. Lassen wir uns einladen in Gottes Badehaus, erwartet in unendlicher Liebe und großer Barmherzigkeit auf uns. Gott rettet uns nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Mit einem Ludwig Hofacker Zitat darf ich zum Ende kommen. Das Ganze ist nur ein Aufreißen, Aufreißen, setzt sich hin, überprüft es, schaut es, forscht es. Es wird zum Segen werden, da bin ich nicht nur überzeugt, das habe ich selbst erlebt und erlebe immer wieder. Bruder Hofacker, der auch schon heimgegangen ist, schon lange heimgegangen ist, hat Folgendes gesagt: Herr, schaff, dass deine Gnade nicht an mir vergeblich sei. Wer Gnade hat, ist vom Gericht an jenem Tage frei. Gib, dass ich dich auf jeden Tag um deine Gnade flehe und mich im Glauben trösten mag, dass ich in Gnaden stehe. Gott ist nicht out, Gott ist nicht modern, Gott ist ewig. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wie wirst du dich entscheiden, wie gehst du damit um? Es gibt ein zu spät für alle jene, die absolut ein Nein im Herzen haben. Amen.